Guten Tag zu einem neuen Podcast des DVI. Heute wollen wir uns mit einem sehr speziellen Thema befassen, der beruflichen Wiedereingliederung nach einer Krankheitspause.
Genau, da gibt es viele Möglichkeiten, die der Gesetzgeber anbietet. Wir wollen ein wenig Licht in den Dschungel bringen und dazu motivieren, das alles auch einmal aus ergotherapeutischer Sicht zu betrachten.
Im DVI gibt es den Fachausschuss Arbeit und Rehabilitation. Uns zugeschaltet sind jetzt dessen Vorsitzender Ergotherapeut Frank Zamert
und Julia Grobheit. Sie ist Mitglied im Leitungsteam des Fachausschusses, Ergotherapeutin und Coach.
Guten Tag zusammen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Können Sie sich bitte kurz vorstellen, vielleicht Ladies first?
Ja, genau, Julia Grobheit. Ich arbeite seit 2023 als Jobcoach in einer psychiatrischen Klinik nach dem Ansatz Individual Placement and Support, kurz IPS. Und ich bin parallel dazu wissenschaftliche Mitarbeiterin auf einem Forschungsprojekt zum Thema Gelingungsbedingungen und Hürden für Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und Mitglied hier im Fachausschuss bin ich seit 2024.
Mein Name ist Frank Zamert. Ich arbeite seit 2002 als Ergotherapeut in einem Fachkrankenhaus für die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Zum Krankenhaus gehören zwei Institutsambulanzen, Tageskliniken, eine ambulante Reha-Einrichtung und zwei Ergotherapiepraxen. Ich bin seit 2015 Mitglied im Fachausschuss Arbeit und Rehabilitation und habe seit 2023 den Vorsitz für diesen Fachausschuss.
Um in die Thematik einzusteigen, was genau versteht man unter dem Wiedereingliederungsverfahren in Betrieben, Herr Zamert? Worum geht es da eigentlich?
Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen krankgeschrieben, müssen Arbeitgeber ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement, die Abkürzung dafür lautet BEM, anbieten, um eine Rückkehr an den Arbeitsplatz zu ermöglichen. Dazu gehören unterschiedliche Verfahren, zum Beispiel das Konzept der stufenweisen Wiedereingliederung, was auch umgangssprachlich Hamburger Modell genannt wird. Das wird zum Beispiel angeboten nach einem längeren Krankenhausaufenthalt. Dann ist da die Krankenversicherung für zuständig. Man ist während dieser stufenweisen Wiedereingliederung auch fortlaufend krankgeschrieben. Diese Möglichkeit der stufenweisen Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell gibt es aber auch nach einer medizinischen Rehabilitation, zum Beispiel in einer Reha-Klinik der Deutschen Rentenversicherung. Dann ist eben die Deutsche Rentenversicherung dafür zuständig. Und beide Verfahren ermöglichen eben die stufenweise Rückkehr an den Arbeitsplatz.
Nun kann man sich ja nicht einfach wieder gesund melden und dann geht es los, wenn eine längere gesundheitsbedingte Pause stattfand. Wie wird der berufliche Wiedereinstieg vorbereitet?
Wenn man sich für eine stufenweise Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell entscheidet, läuft das meist so ab. Es wird gemeinsam mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt ein Wiedereingliederungsplan erstellt, der sich nach der vorhandenen Belastbarkeit der Person richtet. Dazu gibt es ein spezielles Formular, was von den Krankenkassen vorgegeben wird. Die gesamte Dauer einer stufenweisen Wiedereingliederung kann zwischen 4 Wochen und maximal 6 Monaten liegen. Und in diesem Zeitraum erhöht die Person schrittweise ihr tägliches Arbeitspensum. Üblicherweise geht man von einem Einstieg von 2 Arbeitsstunden täglich aus. Das kann dann eben auf die maximal erforderliche tägliche Arbeitszeit erhöht werden. Darin sollen im idealen Falle dann eben auch Aufgaben festgelegt werden, die übernommen werden. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, dass jemand, der schwer erkrankt ist und nach längerer Zeit wieder einsteigen muss, sicherlich nicht zu Beginn des beruflichen Einstiegs schon gleich eine hohe Verantwortung übernehmen sollte. Ja? Oder man kann im Grunde genommen den Arbeitsablauf nochmal dahingehend anpassen, dass man, wenn man zum Beispiel einen Bürojob hat, dass man vielleicht am Morgen eher weniger Belastungsanforderungen hat, meinetwegen, dass man erstmal seine E-Mails durchsieht und am Nachmittag sich dann eher Aufgaben widmet, die mit einer höheren Beanspruchung in Verbindung stehen, zum Beispiel Kundenbeschwerden zu bearbeiten.
Dazu meldet sich gerade auch Julia Grobheit. Bitte, Frau Grobheit, Sie haben das Wort.
Naja, was Frank Zamert gerade beschrieben hat, sieht in meiner Arbeit als Jobcoach so aus, dass ich diesen gesamten Prozess, also angefangen von der Erstellung dieses Stufenplans bis zum letzten Tag der Wiedereingliederung, engmaschig mit begleite. Zu Beginn stellen sich ja erstmal ziemlich viele Fragen. Also zum Beispiel, was ist jetzt für mich die sinnvolle Dauer? Und mit wie vielen Stunden starte ich? Oder, und das ist vielleicht am wichtigsten, die Frage, welche Aufgaben soll ich denn übernehmen in der jeweiligen Stufe? Ja, also solche Fragen zu beantworten, ist oftmals gar nicht so trivial. Und hierbei kann ich als Ergotherapeutin sehr gut unterstützen. Zum Beispiel bei der Planung der Aufgaben bietet es sich an, einmal zu Beginn alle Aufgaben zu sammeln, zusammen, die die Person regulär hat, und dann ein bisschen zu gruppieren. Welche davon fallen eher leicht, welche sind eher komplexer? Und dann ist natürlich auch genauso wichtig, dass während der gesamten Zeit der Wiedereingliederung jemand unterstützend zur Seite steht und ein Gesprächspartner da ist und dass man gemeinsam schauen kann, wie läuft es? Zum Beispiel, wie war jetzt die Erhöhung von der täglichen Arbeitszeit von 4 auf 5 Stunden? Wie hat sich das angefühlt? Wie wirkt sich das aus? Ja, dieser Stufenplan, der kann im Verlauf jederzeit angepasst werden. Also der kann beispielsweise verlängert werden, wenn man feststellt, man braucht einfach noch mehr Zeit. Und genauso gut kann der aber auch verkürzt werden. Und diese Art der Begleitung, die ich mache, kann man meiner Meinung nach auch wunderbar aus einer ergotherapeutischen Praxis heraus anbieten, wenn da ein Klient oder eine Klientin den Wunsch äußert, an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Denn in meiner Erfahrung ist es so, dass für diese Begleitung einer Wiedereingliederung üblicherweise keine anderen Berufsgruppen zur Verfügung stehen oder involviert sind und viele Personen da ganz allein auf sich gestellt sind.
Da möchte ich noch einmal nachfragen. Warum sind gerade Ergotherapeutinnen für diese Vorbereitung prädestiniert?
Also Ergotherapeutinnen sind Experten für Teilhabe und berufliche Wiedereingliederung. Denn Arbeit und Ausbildung stellen für viele Menschen eine wichtige Betätigung im Leben dar. Entsprechend erfolgt unsere Therapie über das Handeln und das Wort. Unabhängig vom Setting, ob im Krankenhaus, in der Reha-Klinik oder ambulant, schauen Ergotherapeutinnen ganzheitlich auf Fähigkeiten, Gesundheitsprobleme und Ressourcen von Klientinnen, um die Arbeits- und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Sie sind also immer dann gefragt, wenn es um Fragestellungen rund um das Thema Arbeit und Gesundheit geht.
Wie sehen Sie das, Frau Kropeit? Was macht ErgotherapeutInnen hier zu Expertinnen?
Also ich habe ja gerade eben schon ein Beispiel dafür gegeben, wie man als Ergotherapeutin auch jetzt aus der ambulanten Versorgung heraus zum Beispiel eine ganz wertvolle Unterstützung für den Wiedereinstieg bieten kann. Denn genau diese Zeit, dieser Wiedereinstieg ist häufig bei den Klientinnen mit sehr vielen offenen Fragen, aber auch Sorgen, Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Und ja, die behandelnden Ärztinnen und Ärzte haben üblicherweise nicht die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung, den Prozess zu begleiten. Und ich finde, dass wir als Berufsgruppe da prädestiniert sind, für, ich sag mal, all diese Fragezeichen einen Raum zu bieten, in dem wir dann zusammen systemisch und ressourcenorientiert da drauf schauen. Es gibt viele Fragen. Also ganz klassische Fragen sind eben, wo steht die Person jetzt gerade? Was sind ihre Ziele? Was sind die nächsten Schritte? Was braucht sie, damit sie sich auf der Arbeit gut und sicher fühlt? Wen gibt es da zum Beispiel alles auf der Arbeit? Gibt es da besonders nette Kollegen oder Kolleginnen, die vielleicht meine Vertrauensperson werden könnte? Wen habe ich in meinem privaten Umfeld, mit dem ich gut über Arbeit und den Wiedereinstieg sprechen kann? Wie will ich die ergotherapeutischen Sitzungen dafür nutzen? Und auch sowas wie, wenn die Person schon eine anerkannte Schwerbehinderung haben sollte, nochmal den Kontakt zur Schwerbehindertenvertretung zu suchen oder ansonsten auch gemeinsam zu überlegen, ob das sinnvoll sein könnte, einen Grad der Behinderung zu beantragen.
Begleiten Sie dann als Ergotherapeutin Ihre Klientinnen auch am Arbeitsplatz oder spielt sich diese Orientierung eher in der ergotherapeutischen Praxis ab?
Also in meinem Job ist es so, dass ich das Glück habe, dass ich die teilnehmende Person auch an den Arbeitsplatz begleiten kann. Das ist nicht immer so. Ich denke, wenn ich als Ergotherapeutin in einer Praxis arbeite, kann ich diesen Schritt nicht gehen. Und trotzdem kann ich auch aus der Praxis heraus ganz viel machen, begleiten und vorbereiten. Weil nämlich das, was ich mache, wenn ich jetzt im Kontext der beruflichen Wiedereingliederung an den Arbeitsplatz gehe, dann moderiere ich hauptsächlich Gespräche. Also das sind Gespräche mit Vorgesetzten, gegebenenfalls weiteren Personen, Personalabteilungen oder so. Und zum Beispiel sind es Gespräche im Rahmen von den eingangs schon erwähnten den BEM-Gesprächen, den BEM-Verfahren, oder aber es sind auch einfach nur Gespräche zu Beginn und zu Ende des Stufenplans, also des Hamburger Modells, des Zeitraums der Wiedereingliederung. Da ist es nämlich total wichtig, dass meiner Erfahrung nach mindestens sollte es da 2 Treffen geben mit den Vorgesetzten zusammen. Falls das Hamburger Modell über sich über einen längeren Zeitraum zieht oder es zwischendurch auch, sage ich mal, größere Herausforderungen gibt, dann macht auch ein drittes gemeinsames Gespräch Sinn. Und ja, in meiner Erfahrung sind die meisten Vorgesetzten für diese Art der Unterstützung ganz offen und dankbar und nehmen sich da auch gerne die Zeit dafür. Und das Einbinden der Vorgesetzten erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Wiedereinstiegs enorm. Und ich denke, das liegt hauptsächlich daran, weil durch so ein Gespräch das gegenseitige Verständnis sich erhöht und durch dieses Verständnis dann auch eine viel bessere, zielgerichtete Kommunikation stattfinden kann und auf beiden Seiten die Ängste abnehmen, die Angst davor, was Falsches zu sagen und man dann viel offener miteinander sprechen kann.
Wie sind da Ihre Erfahrungen, Herr Zammert?
Teile den Ansatz von meiner Kollegin. Ich würde mir das manchmal für meinen Berufsalltag auch wünschen, aber da ich hauptsächlich in der Akutversorgung in einem Krankenhaus statisch im Grunde genommen tätig bin, ist es mir eben nicht möglich, mit meinen Patienten und Patientinnen an den Arbeitsplatz zu gehen. Es gibt sicherlich schon einige psychiatrische Krankenhäuser, die zum Beispiel das Home Treatment anbieten. Da wäre das vielleicht nochmal denkbar. Aber im Grunde genommen sind wir in der traditionellen psychiatrischen Grundversorgung nicht aufsuchend tätig. Aber wir können zum Beispiel, das mache ich auch in meinem Praxisalltag mit den Patienten und Patientinnen der Tagesklinik, durchaus schon ins Vorgespräch gehen. Und da bin ich dann eben auch beratend tätig und informiere die Patienten und Patientinnen über Möglichkeiten der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Oder wir können dort auch schon eben so einen Wiedereingliederungsplan besprechen und vorbereiten. Ja, man kann zum Beispiel kommunikative Situationen im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs nochmal proben oder im Rahmen des BEM-Gesprächs. Das hat dann sicherlich erstmal so einen simulativen Charakter.
Läuft das immer reibungslos ab oder mit welchen Hürden muss man da rechnen? Frau Kropeit, Sie haben ja eben schon ausgeführt, dass Sie Kolleginnen und Vorgesetzte einbinden. Wie bereiten Sie diese Gespräche vor?
Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen, ist tatsächlich die Vorbereitung. Also bevor man auch eine teilnehmende Person oder eine Patientin, Klientin in so ein Gespräch geht, bereitet man das erstmal ausführlich vor. Zum Beispiel bei einem BEM-Gespräch oder auch einfach einem Gespräch mit dem Vorgesetzten im Rahmen der Wiedereingliederung geht es ja darum, genau zu verstehen, was braucht die Person jetzt gerade, was vielleicht anders ist als vorher, welche Dinge sollten angepasst werden. Häufig geht es da auch um inhaltliche Anpassungen. Welche Tätigkeiten lösen bei der Person vielleicht viel Stress oder Belastung aus und warum? Ja, wie kann man die möglicherweise anpassen? Das heißt, bevor man da mit den Vorgesetzten spricht, ist da eine ganz wertvolle Arbeit, erstmal gemeinsam mit der Person zu reflektieren, was ist eigentlich das, was schwierig ist und wie müsste das sein, damit es weniger schwierig ist. Und das machen wir alles vorher. Und das ist auch was, was ich glaube, was man total gut auch aus anderen Settings vorbereiten kann, was enorm wichtig ist. Und tatsächlich ist es in meiner Erfahrung so, wenn ich dann mitgehe an den Arbeitsplatz und wir sitzen zusammen mit den Vorgesetzten, vielleicht noch mit der Personalabteilung, ich mache nicht mehr so viel. Ich moderiere, ich stelle mich vor, aber meine Klientinnen und teilnehmenden Personen haben ja schon durch die Vorarbeitung sich genau überlegt, was stört mich eigentlich oder was brauche ich oder was brauche ich nicht mehr oder was wäre jetzt gut. Das ist ganz individuell und haben das vorbereitet und können das vortragen. Ich bin dann unterstützend natürlich da, falls man was vergisst oder falls eine Frage, eine unerwartete Frage vom Vorgesetzten kommt, auf die man jetzt gar nicht so spontan weiß, was man antworten möchte und helfe da so ein bisschen zu vermitteln. Ich denke, das ist meine Hauptrolle. Wenn es Verständnisschwierigkeiten gibt, dann übersetze ich, aber die Kommunikation läuft inhaltlich komplett von der Person zum Vorgesetzten und zurück.
Also sind Sie dann eher die neutrale Beobachterin und wenn es hapert, dann greifen Sie ein?
Ja, genau. Aber tatsächlich hapert es eigentlich. Ich überlege jetzt gerade, aber mir fällt gar
Nicht
keine Situation ein, wo ich sage, da hat es wirklich gehapert. Das ist, wie gesagt, eher, es ist eher selten, dass überhaupt jemand mitkommt und es ist auch selten, dass Personen so gut vorbereitet in die Gespräche gehen, eben gerade weil es, wie ja eingangs schon gesagt, für diesen Prozess der Wiedereingliederung ja jetzt so rein aus Sicht des Gesundheitssystems gar nicht vorgesehen ist, dass es da eine therapeutische Begleitung gibt. Und ja, dann, wenn es die gibt, trägt das in meiner Erfahrung sehr zur besseren Verständnis und auch zum Erfolg der Wiedereingliederung bei, weil insbesondere die Person, die wieder zurückkehren möchte, leichter die Antworten auf die Fragen findet, was sie braucht, was geändert werden sollte und genau auch den Prozess besser reflektieren und beobachten kann.
Herr Zammert möchte dazu auch etwas sagen. Bitte sehr, Herr Zammert.
Meine Kollegin hat schon sehr umfangreich geantwortet, aber ich will noch hinzufügen, dass es natürlich auch eine Herausforderung sein kann für Menschen mit besonders schweren Krankheitsverläufen nach einem längeren Krankenhausaufenthalt oder Tagesklinikaufenthalt wieder in den Beruf zurückzukehren, kann es durchaus sein, dass man während der stufenweisen Wiedereingliederung während des Hamburger Modells auch scheitern kann. Das kann sich dann zum Beispiel in der Form zeigen, dass vielleicht das Arbeitspensum überhaupt nicht mehr geschafft wird, dass man vielleicht schon nach 2 oder 3 Wochen feststellen muss, dass die Leistungsminderung doch so stark ist, dass vielleicht noch eine andere Behandlungsform in Erwägung gezogen werden muss. Und das könnte dann zum Beispiel eine medizinische Reha sein. Da würde dann zum Beispiel nochmal so eine MBOR-Rehabilitation greifen können, dass man da auch nochmal gezielt in einer Reha-Klinik, zum Beispiel der Deutschen Rentenversicherung, schaut, wie ist denn generell die Leistungsfähigkeit noch vorhanden? Da spricht man dann im Fachjargon von so einer sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung. Und da geht es dann auch knallhart um die Beurteilung der Erwerbsfähigkeit. Das heißt, da wird dann wiederum auch in einem multiprofessionellen Team geschaut, inwieweit ist die Person überhaupt noch erwerbsfähig und überhaupt auch noch arbeitsfähig für den ersten Arbeitsmarkt.
Sehen Sie das auch so, Frau Grobheit?
Ja, ich fand das nochmal jetzt gerade ganz wichtig, den Punkt, dass eben die Wiedereingliederung jetzt nach dem Hamburger Modell eine Erprobungsphase ist, eine Erprobungszeit und eben noch nicht Arbeitszeit. Die Person ist wirklich die ganze Zeit krankgeschrieben. Das bedeutet auch, sie sollte keine größeren Verantwortlichkeiten übernehmen oder übertragen bekommen. Und hier geht es wirklich darum, mal neue Abläufe, neue Prozesse auszuprobieren und zu erproben und zu schauen, ne, wie wird was anders oder wird es dadurch besser für mich, wenn ich es anders mache als vorher? Gibt es da eine Erleichterung? Und wie viel Erleichterung oder Unterstützung brauche ich überhaupt? Weil genau das weiß man nicht immer schon direkt am Anfang. Das muss man erst erleben, um das beantworten zu können. Aber genau das ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, auch gerade an die Kolleginnen zu kommunizieren, weil nicht jeder kennt genau das Hamburger Modell und weiß, dass die Person eigentlich noch krankgeschrieben ist. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, auf den ich oder wir dann die Vorgesetzten nochmal hinweisen, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass die Kolleginnen auch Bescheid wissen, genau, was das bedeutet für die Zusammenarbeit mit der Person, die gerade zurückkehrt.
Ich möchte jetzt gern noch einmal auf die Ergotherapie eingehen. Wie und wo können sich ErgotherapeutInnen, die an diesem Arbeitsfeld interessiert sind, informieren bzw. fortbilden?
Also grundsätzlich, das hatten wir ja eingangs besprochen, sind Ergotherapeutinnen natürlich per se dazu qualifiziert, im Handlungsfeld der beruflichen Teilhabe, der beruflichen Wiedereingliederung tätig zu werden. Aber natürlich stellt auch unser Berufsverband über verschiedene Informationskanäle Infos auch zur Verfügung zur fach- und hochschulischen Weiterbildung, Ausbildung. Und wir haben ja auch noch eine eigene Akademie. Da werden zum Beispiel auch regelmäßig quartalsweise Fortbildungen angeboten zu arbeitsrehabilitativen Themen.
Wie gehe ich dann als Ergotherapeutin vor, Frau Kobalt? Wo bekomme ich meine Infos? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich?
Zum einen gibt es natürlich viele Infos über den DVE, über die verschiedensten Kanäle und auch bei der DVE-Akademie gibt es regelmäßig Fortbildungen zu dem Thema. Ein Begriff, der hier schon gefallen ist, ist das sogenannte Jobcoaching. Das ist ja inzwischen eine recht weit verbreitete Weiterbildung, ganz konkret die zum Jobcoach AP. Dabei steht AP für am Arbeitsplatz. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dieses Jobcoaching in den Bundesländern dann unterschiedlich behandelt und vergütet wird. Also beispielsweise ist in NRW eine selbstständige Arbeit als Jobcoach möglich, aber nicht in allen anderen Bundesländern. Da gibt es Informationen zu auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Jobcoaching AP, auch DGJC-AP kurz. Und darüber hinaus kann ich jetzt persönlich nur alle Ergotherapeutinnen, die beispielsweise ambulant arbeiten, nochmal ja, motivieren und empowern, das Thema Unterstützung bei Wiedereingliederung anzugehen und sich zuzutrauen. Meiner Meinung nach braucht es da gar nicht unbedingt eine Weiterbildung dafür. Das sind die Fragen, sozusagen die ressourcenorientierten und systemisch orientierten Fragen, die wir unseren Klientinnen auch in anderen Kontexten stellen. Und gibt es eigentlich genau das gleiche Arbeiten zum Thema Wiedereingliederung und Arbeit, eben diese Unterstützung aus dem Hintergrund von jemand Drittes ist da einfach extrem viel wert und einfach da zu wissen, dass man als Ergotherapeutin ganz, ganz häufig die einzige Berufsgruppe ist, die da jemanden therapeutisch und professionell unterstützt.
Ich würde unser Gespräch gern noch einmal öffnen in Richtung der Frage, was denn die besonderen Herausforderungen bei der Begleitung der KlientInnen zur beruflichen Wiedereingliederung sind. Frau Kropeit, Sie haben sich da ergänzende Gedanken gemacht.
Ja, natürlich kann es Hürden oder auch Herausforderungen an verschiedenen Stellen geben in so einem Wiedereingliederungsprozess und die sind natürlich individuell. Jetzt bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ist es oft die Herausforderung, alte Muster, die auf der Arbeit Stress oder Belastung ausgelöst haben, erstmal zu erkennen und dann durch neue Muster zu ersetzen. Das braucht enorm viel Zeit und es braucht auch Unterstützung, idealerweise von Vorgesetzten und idealerweise eben auch aus dem therapeutischen Kontext, zum Beispiel von Ergotherapeutinnen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ich mache keine Pausen, ich nehme mir einfach zu viel vor für einen Tag oder ich habe einfach noch keinen guten Prozess, um meine verschiedenen Aufgaben zu priorisieren. Oder auch das Prokrastinieren ist ein großes Thema, also das vor sich herschieben von meist als unangenehm wahrgenommenen Aufgaben. Das kann zu enormen Belastungen führen. Und natürlich gibt es auch einfach Arbeitsplätze, an denen hoher Leistungs- oder auch Zeitdruck herrscht und Aufgaben einfach in einer gewissen Taktung erledigt werden müssen. Jetzt zum Beispiel in der Küche oder in der Arztpraxis. Hier ist dann auch nochmal transparente Kommunikation mit dem Vorgesetzten ganz besonders wichtig. Eine weitere Herausforderung, auch gerade bei Personen mit psychischen Erkrankungen, ist der Zeitpunkt der Wiedereingliederung. Nämlich manchmal wird sehr, sehr lange gewartet, oft bis kurz vor Ende der Auszahlung des Krankengeldes. Das ist dann ein Zeitpunkt, da ist die Person schon fast anderthalb Jahre raus aus ihrem Arbeitsalltag. Und das ja, sehen wir immer wieder, je länger diese Pause ist, desto schwieriger fällt auch auf der Wiedereinstieg. Und auch hier sehe ich ja das Potenzial der auch der ambulanten Ergotherapie, die Menschen ressourcenorientiert zu begleiten und zu empowern, um den Mut zu fassen, die Wiedereingliederung schon etwas früher zu probieren. Natürlich erst dann, wenn aus medizinischer Sicht nichts mehr dagegen spricht.
Und welche Rolle kommt dem Fachausschuss Arbeit und Rehabilitation im DVE zu? Und worin besteht seine besondere Expertise?
Die Expertise des Fachausschusses Arbeit und Reha besteht im Grunde genommen in dem geballten Expertenwissen. Also ich bin sehr stolz darauf, dass wir insgesamt 6 Mitglieder im Leitungsteam haben und die bringen Erfahrungen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern mit. Also meine Kollegin Julia aus dem Bereich der wissenschaftlichen Arbeit an einer Hochschule und aus dem Bereich des Jobcoachings in einer Einrichtung für die psychiatrische Versorgung. Zu unserem Alltagsgeschäft gehört zum Beispiel, dass wir Fachfragen, die uns fast tagtäglich von Mitgliedern erreichen, Antworten geben. Das kann so aussehen, dass zum Beispiel eine leitende Ergotherapeutin in einer Reha-Klinik damit konfrontiert ist, dass zu eingangs erwähnte MBOR-Konzept umzusetzen und nicht genau weiß, wie sie das machen soll. Und da stehen wir eben zur Seite und helfen mit unserem Fachwissen, indem wir zum Beispiel bestimmte Rechtsgrundlagen vorgeben oder bestimmte Rahmenkonzepte nochmal in Erinnerung rufen, nachdem man so eine Abteilung zum Beispiel aufbauen kann, um spezielle arbeitsbezogene Therapiebausteine anbieten zu können. Ja, beispielsweise in einer Reha-Klinik.
Das Schlusswort steht jetzt Ihnen zu, Frau Kropeit.
Zum einen setzen wir uns sehr dafür ein, dass man den noch häufig getrennt genutzten Begriffe Arbeitstherapie und Ergotherapie mehr zusammendenkt und nämlich als arbeitsbezogene Ergotherapie. Denn für uns geht es in Ergotherapie immer ganz selbstverständlich auch um Arbeit, also immer dann, wenn Arbeit ein wichtiges Betätigungsanliegen der Klientinnen ist. Und auf einer praktischen Ebene, was machen wir? Wir bieten zum Beispiel auch noch Webtalks an, so 2 bis 3 Mal im Jahr, an alle interessierten Mitglieder mit der Möglichkeit, einzelne Themen der arbeitsbezogenen Ergotherapie zusammen zu diskutieren und sich danach auch untereinander zu vernetzen. Und natürlich sind wir auch beim jährlichen Kongress dabei mit einer eigenen Veranstaltungsreihe. Und jetzt im Juni in Bielefeld wird das sein, die Perspektive der Lernenden und Lehrenden zur arbeitsbezogenen Ergotherapie.
Da kann man jetzt nur hoffen, dass man eine oder mehrere dieser Maßnahmen niemals braucht.
Aber gut zu wissen, Erich, dass es unterschiedliche berufliche Wiedereingliederungsmaßnahmen gibt.
Wir haben das Thema jetzt kursorisch betrachtet. Wenn Sie es vertiefen möchten, empfehlen wir eine Kontaktaufnahme mit dem Fachausschuss Arbeit und Rehabilitation im DVE.
Und auf der Webseite des DVE sind auch sehr viele Informationen zusammengetragen.
Noch mehr dazu finden Sie auf www.dve.info.
Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben und sagen bis bald.
Erich Wittenberg
und Andrea Protscher.